Purpose Projects.
Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Purpose Radar. Hier labern Boris, Alex und ich über die Nachhaltigkeitsziele der UN, den sogenannten SDGs. Ja, und da stellen wir uns später ein paar Purpose Projects vor, haben auch ein paar Headlines, glaube ich, mitgebracht. Erstmal, hey Alex und hey Boris.
Hi, ihr zwei.
Guten Abend. Hallöchen. Hallo zurück.
Und wir haben dieses Mal ja wirklich mal was erlebt seit unserer letzten Aufnahme, und zwar in der analogen Welt, abseits des Podcasts, den wir ja eigentlich immer digital aufnehmen. Und zwar habe ich hier in meinen Notizen stehen, Nevin Subotic Stiftung. Ihr hattet die Folge ja mit Leo Kleine letzte Woche gemacht, wo es um Ehrenamt geht. Und zack, zwei Tage später war es, glaube ich, dann waren wir schon bei Nevin Subotic. Ja, wie fandet ihr die erste Session? Und wer erklärt, was wir da einmal machen?
Ich fand die erste Session gut, und Alex, ich lasse dir gerne den Vortritt, um zu erklären, was wir da eigentlich gemacht haben.
Ach, danke. Ich wollte erstmal nur sagen, dass es ganz cool ist, unser erstes gemeinsames Projekt quasi außerhalb vom Podcast. Und dann noch so passend mit Leo Kleine. Und ja, du hast gesagt, die Stiftung Nevin Subotic hat damit zu tun. Dieses Projekt, was wir machen, beziehungsweise es sind 11 Stunden, wenn ich jetzt richtig bin, beziehungsweise 11 Sessions.
Ich glaube sogar, genau, 11 Sessions, ich glaube, das ist nochmal deutlich Sessions. Mehr sogar, ja.
Genau, mehrere Stunden, aber 11 Tage verteilt über mehrere Monate. Und zwar heißt das wirklich wirksam, dieses Projekt. Und da kriegen wir unseren eigenen Zugang zum Ehrenamt. Und ich hoffe, dass wir irgendwie selbst herausfinden, was unsere Stärken sind, wie wir anderen helfen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Oder wie war euer erster Eindruck?
Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Ich bin da echt ziemlich motiviert und beseelt rausgegangen aus der ersten Session, muss ich sagen. Der Michael, der, glaube ich, da der Leiter des Bildungsbereichs ist bei der Nevin Subotic Stiftung, der hat auf jeden Fall einen sehr kompetenten und auch engagierten Eindruck hinterlassen. Und was ich auch sehr spannend fand, kann man ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern vielleicht, dass die Gruppe, die da mitmacht, das sind, glaube ich, 11 oder 12 Leute sind wir. Und da sind echt alle möglichen Menschen aus den verschiedensten Bereichen irgendwie dabei. Ich glaube, vom 21-jährigen Studenten, der sich irgendwie auch sonst freiwillig noch anderswo engagiert und einfach aus Interesse, glaube ich, da ist, bis hin zur, weiß ich nicht, 61-jährigen Dortmunder, ich will nicht sagen Omi, aber bisschen besser, bisschen älteren Dame, die halt irgendwie kurz vor der Rente steht und gerne noch was Sinnvolles machen wollen würde, auf perspektivische Sicht schon. Für später auch, so, da ist echt alles dabei und wir drei halt, und das ist echt spannend zu sehen, aus welchen Motivationen die Leute dann bei sowas mitmachen wollen.
Jo, und ich glaube sogar, dass wir für unseren Podcast sogar auch ein bisschen oder nicht ein bisschen, sondern echt eine Menge mitnehmen werden, weil Purpose Project, ein Unternehmen, was Purpose und Profit vereint, da hört man schon ein Unternehmen, und jetzt engagieren wir uns ehrenamtlich beziehungsweise informieren uns über Ehrenamt. Ich glaube, da werden wir auch so ein paar Vorurteile, die man vielleicht auch gegenüber Ehrenamt auch hat, vielleicht so ein bisschen abbauen. Ich habe die auf jeden Fall. Also als Beispiel, was passiert, wenn ein Verein eine Unterstützung für ein Dorf zum Beispiel gibt und dann nach 10 Jahren einfach rausgeht? Hat man da wirklich jetzt einen positiven Impact hinterlassen, wenn gar keine Incentivierung in dem Dorf während der 10 Jahre stattgefunden hat, weil diese Abhängigkeit da war? Ich glaube, da werden wir viele Fragen noch stellen in den nächsten Wochen und hoffentlich auch viele Antworten erhalten.
Voll. Und dass wir bei sowas mitmachen, glaube ich, kann man auch so ein bisschen verbuchen unter dem Aspekt lebenslanges Lernen, weil man lernt ja sowieso nie aus, und wenn es so ein Angebot gibt, dann macht das voll Sinn, sowas auch in Anspruch zu nehmen. Das war jetzt eine sehr, sehr geschmeidige, aber nicht ganz beabsichtigte Überleitung vielleicht zu dem heutigen Thema, über das wir sprechen wollen.
Oh, das ist SDG schon, oder?
Nö, das war nur so ein Teaser. Wir können das SDG auch gleich machen. Wir können gerne mit. Nö, ich will erstmal ein bisschen Good News, ein paar Purpose-Headlines hören, damit wir so ein bisschen mit besserem Gefühl in die heutige Radar-Folge starten. Alex, willst du denn mal uns erzählen, was du heute an guten Nachrichten aus dem Purpose-Universum mitgebracht hast?
Ja, das mache ich. Und zwar heißt meine Headline, vielleicht habt ihr es auch selbst gelesen, Veganz bringt pflanzliche Alternative zum Frühstücksei auf den Markt. Ja, sowohl ein Artikel beziehungsweise auch den LinkedIn-Post von Jan Bredak kann man das entnehmen. Und zwar haben die ein Patent für zwei neue Alternativen zum Hühnerei angemeldet beziehungsweise bekommen, sich gesichert. Und zwar einmal für das klassische Ei, das gekochte Ei. Und dann soll aber auch eine Alternative zum Rührei kommen. Und ja, ich bin gespannt, es kommt wohl dieses Jahr auf den Markt. Sorgt natürlich auch wieder für Diskussion.
Ich bin gespannt auch, ob Boris das gut findet.
Jetzt, ja.
Also muss es überhaupt ein veganes Ei geben?
Soll ich da schon was zu sagen oder Alex, warst du schon fertig? Ich kann, also mach gern zu Ende.
Nee, erzähl und dann sage ich nämlich mal meine Meinung, aber was ich ganz interessant war, die Aussage von ihm, weil ich mir natürlich auch die Diskussion darunter ein bisschen durchgelesen habe.
Ja, okay. Also ja, ich habe das natürlich auch gelesen und mitbekommen und ich meine zu wissen, worauf Moritz anspielt mit der Frage an mich. Ich habe jetzt gar nicht so ein Problem, glaube ich, würde ich das gar nicht nennen, aber irgendwie Bedenken dabei, ob es ein veganes Ei geben muss oder nicht, weil ich meine, am Ende kommt das Ei auch von einem Tier und wenn es Alternativen dafür gibt, Tiere so wenig wie möglich irgendwie zu belasten oder in Anspruch zu nehmen, dann ist es prinzipiell erstmal immer gut, so finde ich. Und ich würde das auch allein aus Interesse irgendwie schon auch gerne probieren, wenn es dann auf dem Markt ist. Das andere Thema, was Moritz wahrscheinlich meint und worauf er anspielt, ist, wir hatten Jan Bredak ja auch selber schon bei uns im Podcast relativ am Anfang, ich glaube Folge 4, 5 oder so, wenn ich mich nicht irre, hatten auch schon das Privileg, mit ihm sprechen zu können. Das war auch eine super Folge, wie ich finde, kann jeder gerne nochmal nachhören und so ein bisschen die Geschichte von Veganz kennenlernen. Und seitdem wir mit ihm gesprochen haben, ist ja auch ziemlich viel passiert. Und das ist hauptsächlich so ein bisschen mein, aber persönliches, ich will nicht sagen Problem, aber so meine mein innerer Zwiespalt, wie ich Veganz jetzt heute gegenüber stehe im Vergleich zu vorher, weil die halt, glaube ich, als einer der ersten Hersteller für alternative Lebensmittel oder als Fleischersatz Unternehmen jetzt Trikot-Ärmel-Sponsor bei RB Leipzig sind, also in der Bundesliga ziemlich prominent jetzt vertreten sind. Und also meine persönliche Meinung zu RB Leipzig und dem ganzen RB-Ding will ich jetzt hier nicht breitreten. Das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, okay, ich sehe die jetzt heute vielleicht mit ein bisschen anderen Augen als vorher, aber das ist ausschließlich mein persönliches Ding sozusagen. Aus Sicht von Veganz macht der Move an sich natürlich total Sinn und aus unternehmerischer Sicht hätte ich das vielleicht wahrscheinlich auch so gemacht, nur dann halt nicht mit RB, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, und bevor du dich hier um Kopf und Kragen redest, ich glaube, Boris wird das essen, aber mit einem schlechten Gewissen. Alex, du?
Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht die Zielgruppe, aber ich würde es auf jeden Fall probieren. Ja, und was ich halt ganz gut finde, dass für Veganer halt wirklich so eine Alternative geschaffen wird. Aber es wird halt immer wieder erwähnt von Leuten darunter, ja, warum muss es denn so aussehen wie das tierische Produkt und alles? Und diese Antwort einfach, dass die Menschheit Gewohnheitstiere sind und auch jetzt kein Produkt probieren würden, was ganz anders aussehen würde, fand ich ganz gut erklärt, dass man die da abholt, wo sie gerade sich befinden und eine nachhaltige Alternative haben. Ja, deswegen finde ich eigentlich eine ganz gute Idee und ich bin gespannt, wie es schmeckt. So viel dazu.
Sehr gut, auf jeden Fall sehr spannend. Moritz, your turn.
Yes, also erstmal Bad News, die Kirche, ne? Die hatten sich wieder einige Schlagzeilen seit unserer letzten Aufnahme auch wieder erlaubt.
Hast du auch eine vegane Alternative zur Kirche gefunden? Oder?
Ja, so ein bisschen.
Okay.
Also meine Purpose-Headline ist Sozialsteuer statt Kirchensteuer. Ein Artikel im Enorm-Magazin. Und ja, da geht es eigentlich darum, ne, wir Menschen sind schon sehr sozial orientiert, aber gerade in Deutschland ist richtig krass die Kirchenabwanderung, weil die Leute können sich nicht mehr damit identifizieren. Das kann jede und kann jeder auch für sich selber dann auch entscheiden. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Diese soziale Richtung, die Leute aber eigentlich in sich haben, die geht häufig damit dann verloren. Ne? Also die Kirche macht auch Gutes. Aber ich habe auch gelesen, also zum Beispiel ein Grund, den man häufig hört, ja, ich zahle noch meine Kirchensteuer gerne, weil ich unterstütze ja auch Einrichtungen wie die Caritas. Aber wenn man mal die Zahlen sich anguckt, sind es wohl nur 0,2% der Kirchensteuer, die an die Caritas gehen. Ne? Das sind 10,4 Millionen Euro. Und der Artikel gibt einfach mal so eine gewisse Alternative beziehungsweise so ein Gedankenspiel, ob man nicht vielleicht so eine staatliche Steuer dann auch einführt für so eine Sozialsteuer, ne? Dass man sich vielleicht seine NGOs dann auch aussuchen kann. Ne? Also du bist vielleicht Sea Shepherd-Fan, dann gibst du halt immer einen gewissen Anteil von deiner Einkommensteuer ab an Sea Shepherd. Also so ein bisschen wie Amazon Smile, wer das nicht kennt, wer bei Amazon bestellt, hau einfach davor so einen Smile-Punkt ein und dann spendest du auch immer noch einen gewissen Anteil an einen der NGOs. Ja, das war mein Purpose News, einfach so ein kleines Gedankenexperiment. Ich kenne auch eine Freundin, die das genauso gemacht hat tatsächlich. Also sie ist aus der Kirche ausgetreten, hat gesagt, den Beitrag, den ich eigentlich an die Kirche immer gegeben habe, den spendet sie jetzt an einen wohltätigen Zweck, den sie sich selber ausgesucht hat. Yes, Boris.
Ich muss sagen, kenne ich aus meinem Freundeskreis auch so ein Thema, dass man sagt, ich trete aus und verwende das als Spende für was Gutes. Darf mir jetzt meine Oma nicht hören, aber muss ich sagen, habe ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht. Finde ich eine ganz gute Alternative.
Gut, dann verzichte ich am Ende der heutigen Folge vielleicht auf den Hinweis, empfehlt und teilt unseren Podcast auch mit eurer Oma. So, Alex, dir zuliebe. Ja, lasse ich das heute mal weg. Ja, meine Purpose-Headline, ich mache es eigentlich kurz und schmerzlos, damit hatte ich natürlich keinerlei moralische Bedenken, um das für die heutige Folge hier an den Start zu bringen. Und zwar lautet die Headline Tansania, mehr Hilfe für Schülerinnen mit Kind. Und ist ein Beitrag bzw. ein Artikel von Deutschlandfunk Nova vom 2. Februar, also vor 5 Tagen ziemlich genau rausgekommen, wenn wir das hier aufnehmen. Und passt tatsächlich auch so ein bisschen zu dem übergeordneten Thema von heute, und zwar Bildung, das kann ich schon mal anteasern. Yes. Und zwar geht es im Prinzip einfach darum, dass in Tansania Schülerinnen, die schwanger wurden oder schwanger waren, längere Zeit vom Schulbesuch ausgeschlossen wurden. Also durften einfach nicht zur Schule gehen, wenn sie schwanger waren, aufgrund verschiedenster Umstände. Und die neue Präsidentin, die es jetzt wohl in Tansania gibt, die hat dieses Schulverbot für schwangere Frauen gestrichen. Genau, und wer sich da mehr Details zu durchlesen will, der kann das gerne machen. Wir werden das natürlich alles in den Shownotes verlinken. Aber genau, Tansania arbeitet jetzt daran, quasi junge Mütter zurück in die Schule zu bringen oder zu schicken und denen somit auch einfach größeren Zugang zu Bildung trotz Kind zu verschaffen. Meine Purpose-Headlines des Tages.
Sehr cool. Also, du hast die Überleitung, die ja eigentlich schon selber perfekt gebaut. Ich glaube, du bist auch nämlich dran mit dem SDG, ne?
Richtig, ich habe mir meine eigene Vorlage gegeben.
Dann lass direkt da anknüpfen, weil das passt jetzt gerade so gut.
Sehr gut, machen wir. Das war nicht beabsichtigt, aber machen wir trotzdem sehr gerne so. Genau, das SDG, über das wir heute sprechen, das Sustainable Development Goal, ist das Nummer 4, und zwar hochwertige Bildung. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Komplett nennt sich das SDG inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle zu fördern. Also sowohl meine Purpose-Headline als auch unsere quasi jetzt neue Erfahrung mit dem Workshop bei der Neven-Subotisch-Stiftung passt da ideal mit rein. Und Im Prinzip geht es ja einfach darum, dass jeden Tag zur Schule zu gehen, etwas zu lernen, einen Schulabschluss zu machen, ist für uns, sage ich mal jetzt als noch Heranwachsende, so würde ich uns jetzt nochmal optimistischerweise betiteln, völlig normales, ist für viele, ziemlich viele andere Kinder oder Jugendliche auf der Welt immer noch nichts Normales und bleibt denen oft verwehrt. Und ja, aus dem ganz einfachen Grund meistens, dass sie zu Hause bleiben müssen, um zu helfen oder den ja, Eltern und anderen Geschwistern unter die Arme zu greifen oder einfach schlicht arbeiten zu gehen. Und das SDG 4, hochwertige Bildung, soll genau dies ändern, ob ja, Junge oder Mädchen, arm oder reich, unabhängig auch von der Herkunft, hat das SDG zum Ziel, allen Kindern mindestens einen 10-jährigen Schulaufenthalt garantieren zu können, und zwar kostenlos und gleichberechtigt. Das schließt natürlich auch Kinder ein, die mit körperlichen oder geistigen Behinderungen zur Welt kommen. Die haben selbstverständlicherweise auch das Recht auf lebenslanges Lernen. Und konkret geht es bei diesem Entwicklungsziel auch darum, gute Schulen mit qualifizierten Lehrkräften zu schaffen, was auch selbstverständlich sein sollte, es aber leider nicht ist. Und diese Lehrkräfte sollen den Kindern und Jugendlichen quasi das beibringen, was sie später im normalen, realen Leben brauchen. Fähigkeiten, die zum Beispiel die unabdingbare Fähigkeit zu lesen, zu schreiben und rechnen zu können, aber natürlich auch darüber hinaus. Und das hat konkret dann zur Folge idealerweise, dass sie dann als Erwachsene bessere Entscheidungen einfach für sich und ihre Familie später treffen können, eine Stimme in der Gesellschaft haben, oft weniger von Armut betroffen sind, weil eben diese Bildung, die sie dann erhalten, ihnen einfach bessere Arbeitsmöglichkeiten verschafft. Und um das nochmal vielleicht kürzer zusammenzufassen, kann man einfach sagen, dass Bildung ja einfach ein Menschenrecht ist und ein Schlüssel für eine zukunftsfähige Entwicklung, wie ich gerade schon ausgeführt habe, weil eine gut ausgebildete Bevölkerung natürlich auch die Basis einfach zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit in der Welt ist und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und ja auch einfach gesellschaftliche Entwicklung fördert und ja unterstützt. Und das quasi so grob umrissen, worum es geht bei diesem SDG. Und die UN hat konkret zum Beispiel 3 Maßnahmen zur Umsetzung von SDG 4 formuliert. Die erste lautet, dass eine Schulinfrastruktur aufbauen, die sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebungen bietet. Zweitens, das Angebot an Stipendien für Hochschulbildung, berufliche Bildung und Programme der Informations- und Kommunikationstechnologie auszubauen. Und drittens, zu guter Letzt, das Angebot qualifizierter Lehrkräfte durch Lehrkräfteförderung zu erhöhen. Also alles schon so ein bisschen, was ich gerade angerissen habe, nur ein bisschen konkreter und auf den Punkt formuliert. Und um das vielleicht auch ganz kurz abschließend in Zahlen und Fakten zu belegen, dass es ein reales Problem ist auf der Welt heute, dass zum Beispiel nur 4 von 10 Kindern weltweit heutzutage Mindestkompetenzen im Lesen und Rechnen erreichen, also weltweit. Und ein ziemlich krasses und deutliches Beispiel für dieses Problem fand ich unter anderem, dass 9% in Afrika südlich der Sahara nur studieren. Also es gibt eine Studierendenquote von 9% in Afrika südlich der Sahara und im Vergleich zu der weltweiten Quote, die bei 38% liegt, ist das auf jeden Fall ein sehr deutlicher Unterschied. Und als letzte eher unschöne Zahl habe ich noch herausfinden können, dass 130 Millionen Mädchen alleine, also nicht Kinder oder Jugendliche, sondern nur Mädchen weltweit nicht zur Schule gehen oder nicht zur Schule gehen können aus unterschiedlichen Gründen. Und das hat auch ein bisschen was mit meinem Purpose Project zu tun, was ich mitgebracht habe, worüber wir aber später reden. Und das einmal so grob das SDG skizziert und worum es geht.
Ja, danke dir erstmal dafür. Ja, sehr ausführlich und auch sehr wichtig. Ich glaube, über Bildung, die Wichtigkeit von Bildung zu allen SDGs ist, glaube ich, auch allen wirklich bewusst. Habt ihr euch auch so schwer getan? Also wir haben gerade über Ehrenamt gesprochen, ne? Purpose Project, eigentlich ein Unternehmen, was Purpose und Profit verbindet. Habt ihr euch auch schwer getan, ein Purpose Project rauszufinden? Weil ich war, also vielleicht haben wir gleich auch viele Vereine, also 3 Vereine hier, die wir uns vorstellen, aber ich habe sehr, sehr viele Vereine vor allem gefunden und wenige Unternehmen, die sich spezifisch jetzt für dieses SDG einsetzen.
Ja, so war es bei mir auch. Oder halt gerade auch im Technologiebereich, halt irgendwelche Lernplattformen. Also davon gibt es zum Glück ja schon einige, kann es ja nicht genug von geben, aber halt gerade auch so die Tech-Szene und dass da viel ist oder halt Organisationen.
Ich habe tatsächlich auch ein bisschen länger gesucht als vielleicht sonst bei einem anderen SDG. Aber bei mir ist es dann tatsächlich auch auf eine Stiftung hinausgelaufen. Deswegen ja, passt das auf jeden Fall zu dem, was du sagst. Ja, zu
deiner Beobachtung. Ich habe mir einen richtigen Wolf gesucht, muss ich sagen. Also ich hatte, ich glaube wirklich mittlerweile irgendwann so 7 verschiedene Vereine, Stiftungen und dann irgendwann ging es auch so eine Unternehmensrichtung. Und im Endeffekt, man hätte auch viele auch vorstellen können. Aber bevor Alex vielleicht gleich ihr es vorstellt, ich wollte noch einmal kurz sagen, es gibt noch den SDG Kompass, wo man seine eigene Kommune, also seine Stadt einfach einmal eingeben kann. Wir leben jetzt in Dortmund, das habe ich mal einmal gemacht. Da sieht man immer, wo die eigene Kommune eigentlich steht bei den SDGs aktuell. Und bei dem SDG 4 steht Dortmund zum Beispiel im Vergleich zu Hamburg, hatte ich einmal auch noch anguckt, recht gut an. Aber wir sind schlecht in der Bewertung für Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss. Das heißt, Leute, die zur Schule gegangen sind und wirklich ohne Abschluss dann die Schule leider beenden. Das sind 2,4%. Das ist, wenn man das mit den SDG-Zielen, die da festgelegt worden sind, ich glaube, das sind 1, irgendwas Prozent. Deswegen, da muss Dortmund zum Beispiel noch mehr tun. So viel dazu. Für alle, die sich dafür interessieren, können wir, glaube ich, auch immer verlinken in Shownotes, den Kompass. Und Alex, hau mal raus, was hast du für ein Purpose Project fürs SDG 4 rausgesucht?
Ja, ich würde tatsächlich an diese Zahl anknüpfen mit den 130 Millionen Mädchen weltweit, die nicht zur Schule gehen, weil gerade auch Mädchen unter der Wirtschafts- und Armutkrise, die durch Corona verstärkt wurde, am meisten leiden, weil Frauen sind die, die als erstes quasi ihren Job verlieren und in diese extreme Armut zurückfallen. Und ja, deswegen habe ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt. Und natürlich gibt es, wie Boris schon gesagt hat, viele Gründe, warum das so ist und auch viele verschiedene Lösungen. Und ein Grund, den man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat, warum besonders in Afrika Mädchen nicht zur Schule gehen, ist, weil die einen eingeschränkten Zugang zur Damenhygiene haben. Viele verpassen halt die Schule während ihrer Periode. Wenn man sich das so mal im Jahr anguckt, das ist ja gar nicht so wenig Zeit, die dafür drauf geht. Und das führt dazu, dass am Ende häufig die Schule abgebrochen wird. Und das ist einfach, weil viele Mädchen sich Lumpen in die Unterwäsche stecken, die scheuert, das ist alles unangenehm. Und deswegen habe ich mir ein Purpose Project rausgesucht, die eine Lösung dafür gefunden haben. Und zwar Maka Pets, das ist ein kleines Unternehmen in Uganda und das wird durch Impact gefördert. Die unterstützen nämlich Sozialunternehmerinnen in Afrika mit innovativen Geschäftsmodellen. Und die Gründerin Shirley Kandabu hat Maka Pets ins Leben gerufen. Und zwar bieten die eine biologisch abbaubare Darmbinde aus Papyrus und Recyclingpapier für Frauen, besonders in den ländlichen Regionen. Und die werden halt lokal hergestellt und auf natürliche Weise über das UV-Licht sterilisiert und ja, über die Dorfläden vertrieben. So, damit sind die auch viel günstiger als die herkömmlichen Produkte. Und das ermöglicht einfach dem Mädchen, dass man ganz jährlich zur Schule gehen kann und eine bessere Ausbildung kriegt und nicht in diesen Armutskreislauf zurückfällt, weil man die Schule nicht besuchen kann. Und ja, Maka bedeutet zu Hause, das ist vielleicht noch ganz schön zu wissen, und ist eine Abkürzung für Menstruation, Administration, Knowledge, Affordability. Und ja, das fand ich ein ganz schönes Projekt. Ist noch natürlich relativ klein, aber es hilft genau an den richtigen Stellen und ist auch noch vor Ort alles lokal hergestellt und unterstützt auch die Arbeitsplätze und auch das Abwassersystem können halt diese ursprünglichen Produkte gar nicht verarbeiten. Deswegen rundum ein sehr cooles Projekt, finde ich.
Wir sind
Was
ja
sagt
immer,
jetzt was dazu?
na, wir
Euer
sind ja
Thema.
immer, wir sind ja auch stumm geschaltet, aber ja, mega cooles Purpose Project tatsächlich. Und wie ja, ein Problem identifiziert wurde und dann, ja, das ist ja wirklich ein Unternehmen, die genau diesen Zugang zur Bildung dadurch verschaffen, ne? Über eine um die Ecke gedacht, hört sich irgendwie jetzt komisch an, aber ja, das Problem, wenn das Problem genauso existiert, dann ist das ja super. Und wenn sie dadurch Mädchen vor allem dazu helfen, zur Schule zu gehen, perfekt.
Ja, voll gut. Ich kann eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen zu dem Thema. Also mega wichtig und auch, glaube ich, ein Problem, was man jetzt nicht so direkt auf dem Schirm hat irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, aber was im Endeffekt irgendwie, wenn man es dann hört, voll logisch erscheint und klingt. Ja, mega gut.
Und sogar zirkulär, also optimal.
Genau. Optimal.
Ja, dann ich würde gerne an dein Purpose Project direkt einmal anknüpfen und erstmal mit einer Frage starten. Und zwar, erinnert ihr beiden euch noch an Sexualkunde in der Schule? So wie das damals so gelaufen ist?
Ganz,
oder?
Ganz
Dritte
dunkle,
Klasse, oder?
Ganz dunkles Kapitel. Dritte Klasse?
Dritte und sechste, meine ich. Einmal in der Grundschule hat man das auch, oder nicht? Oder vertue ich mich?
Ja, boah,
also,
ich weiß nicht.
Also so viel schon mal. Also ich kann mich da irgendwie gar nicht mehr dran erinnern. Irgendwie.
Ich
also,
auch nicht. Alex, bei dir ist die Grundschule nicht so lange her wie bei mir. Vielleicht erinnere ich mich deshalb nicht.
Ja. Nee, aber doch, auf der Weiterführenden erinnere ich mich, glaube ich. Da hat man
ja,
noch Kondome und Bananen getestet.
Ja,
und
ja
sowas.
Ich auch, aber aus anderen Gründen. Ich glaube, Moritz weiß, warum. Aber
ja,
es hatte
glaube,
nichts
aber
mit dem Unterricht.
Nee,
es hatte nichts mit dem Unterricht selber zu tun.
Also, um schnell da von wegzukommen. Also, stellt euch mal vor, euer Lehrer sagt jetzt, ey, nächste Woche gibt Sexualkunde, ladet euch bitte alle die App XYZ herunter. Diese Vision hat nämlich das Purpose Project aus Bochum direkt um die Ecke und die heißen Nobody und zwar wie Know Your Body, ne, also kenn deinen Körper geschrieben, Nobody. Und das ist eine Sexualkunde-App für den Schulunterricht. Und ja, die wollen mit dieser App, also mit diesem Konzept an die Schulen herantreten, um so ein bisschen diesen Sexualkunde mal wirklich ins 21. Jahrhundert auch mal wirklich ja ankommen zu lassen. Das ist eine App, die Schülern verlässliche, wissenschaftlich aktuelle Informationen zur Sexualität geben soll. Die haben Ideen, wo es zum Beispiel darum geht, anonym auch Fragen zu stellen. Die haben sich für eine App ganz bewusst entschieden, weil sie über Funktionen im Augmented Reality Bereich tatsächlich auch nachdenken. Und ja, die wollen Infos geben zu allen Themenbereichen rund um Sexualkunde, aber auch um sexuelle Krankheiten, weil es da halt sehr, sehr viel ja Missinformationen gibt. Und ja, der Lehrplan jetzt hier in Deutschland, beziehungsweise das ist ja Bundessache, ne? Also in NRW wurde jetzt im Bereich Sexualkunde seit 1999 zum Beispiel nicht mehr überarbeitet. Und da steht, ich lese einmal, was da drin steht im Lehrplan, ein Satz, also die Sexualerziehung erfolgt fächerübergreifend und ergänzt die Sexualerziehung durch die Eltern. Ihr Ziel ist es, die Schüler altersgemäß mit den biologischen, ethischen, sozialen und kulturellen Fragen der Sexualität vertraut zu machen. Sie soll die Schüler zur Toleranz, den Satz einmal streichen, den habe ich nicht mitkopiert, also ihr merkt auf jeden Fall, es wird auch sozusagen noch die Sexualerziehung auch noch durch die Erziehung der Eltern auch noch irgendwie so ins Spiel gebracht. Und die Gründerin, die sich, also die Nobody gegründet haben, haben aber auch jetzt in der Recherche gefunden, ja, nur 40-50% der Eltern klären ihre Kinder überhaupt über Sex auf und über Krankheiten und so weiter und so fort. Weswegen ich finde, dass die ja echt eine super Idee da haben. Die App Nobody ist jetzt gerade in einer Prototypenphase. Die suchen ja Testklassen. Die wollen auch ganz bewusst Feedback die ganze Zeit haben von Schüler und Schülerinnen. Und ja, ich finde den Purpose, den die haben, also erstmal Sexualkunde zu modernisieren, dann aber auch wirklich diese Mythen und die Tabuisierung von Sexualität so ein bisschen entgegenzuwirken, ja, finde ich echt toll. Und ja, großen Shoutout an die Gründerin Vanessa Meyer und Caroline Stremel, ja, direkt nebenan aus Bochum.
Sehr, sehr cool, Alex. Wenn ich darf, kann ich direkt mal anfangen. Ähnlich wie bei deinem Purpose Project gerade finde ich auch ein mega, ja, einfach wichtiges wieder Thema und auch spannend. Und dein Beispiel mit der Banane und dem Kondom war, ist einfach so der beste Beweis dafür, so was für ein altes, verstaubtes Bild so die Sexualkunde an sich als Konzept, glaube ich, heute immer noch in der Schule halt darstellt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da groß sich irgendwie was geändert hat. Vielleicht ja doch und wir wissen es nicht, weil wir schon länger nicht mehr in der Schule sind. Aber kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Und wenn es dann so ein Unternehmen gibt in Form von so einer App, die sich damit beschäftigt, voll gut.
Also ich glaube, eine Sache, die sich schon verändert hat, ist halt so das Tabu, ne? So vor allem jetzt Geschlechtskrankheiten, aber auch sogar Sex ist immer noch ein Tabuthema und das war 1999 auf jeden Fall noch viel, viel krasser. Aber ich glaube, das wird auch krass aufgebröckelt so in den Jahren, ne? Und da wird es vielleicht auch Zeit, dass es in der Schule mal noch mehr aufgegriffen wird. Aber ja,
Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Hast du einfach Recherche oder
wie gesagt, einen
Tipp bekommen?
Nee, ich hab das B-Lab, hier die B-Corps, das Register durchgesucht nach Education. Da war ich aber irgendwie nicht so happy mit. Dann habe ich Ecosia angeschmissen, verschiedenste Begriffe gesucht und irgendwann, ich glaube, über deutsche Startups, die hatten einmal die auch gelistet. Und die sind da aufgeploppt. Und dann dachte ich, zack, die nehme ich.
Sehr gut, sorry Alex, ich bin ins Wort gefallen.
Nee, ich kann dir nur zustimmen. Und gerade Grundschule ist natürlich Quatsch, man hat das nicht in der Grundschule. Das können wir direkt mal hier streichen. Ich meine, das wäre sechste, siebte Klasse gewesen. Krass, dass es so lange nicht mehr erneuert wurde. Aber ich muss auch sagen, wenn ich versuche, mich jetzt zurückzuerinnern, dann nimmst du ja auch nicht ernst in dem Alter und es ist alles lustig und albern und gelernt hat man ja wahrscheinlich nichts Sinnvolles, deswegen.
Aber cool. Also vor der Grundschule habe ich zum Beispiel meine Sexualkunde zu Hause bekommen und zwar Mama hat ein Ei gemacht oder so, wie es, ich glaube, so hieß das Buch, kennt ihr das? Habt ihr es auch zufällig, wurde euch das auch vorgelesen?
Nein.
Ich glaube, es hieß so, auf jeden Fall ging es darum, dass Mama und Papa Sex haben und Mama dann ein Kind bekommt und das wurde mir, ich glaube, als Kindergärtner.
Nee. Vor der Grundschule?
Als, ja.
Ja. Nicht schlecht. Im Hause Everding.
Walk Moms.
Walk Parents, ey. Nice.
Ja, Boris, hau du mal dein Purpose Project raus, bevor wir hier noch weiter über Mama dein Ei gelegt.
Mach ich sehr gerne.
Ei gelegt ist auch. Das ist aber jetzt eine ganz andere Konnotation.
Ja,
das ist
was ganz anderes. Kommen wir ganz schnell, während Moritz wieder live googelt, zu meinem
Purpose Mama Project. Hat ein Ei gelegt, sagt das Buch, ja.
Mama hat ein Ei gelegt, okay. Kommen wir von Mama hat ein Ei gelegt zur Malala-Stiftung, die ich heute als Purpose Project mitgebracht habe.
Die wollte ich auch erst nehmen.
Fließender Übergang. Ja, dann sei froh, dass du es nicht gemacht hast. Du hast ein besseres Thema oder, nicht besser, aber anderes. So, nämlich die Malala-Stiftung. Der Name, der könnte dem einen oder anderen vielleicht schon Begriff sein, ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich für die Bildung von Mädchen einsetzt. Und sie wurde von Malala Yousafzai, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, der pakistanischen Aktivistin für weibliche Bildung und der gleichzeitig jüngsten Nobelpreisträgerin und ihrem Vater gegründet. Und das erklärte Ziel der Organisation ist es, ganz simpel jedem Mädchen eine 12-jährige kostenlose, sichere und hochwertige Bildung zu ermöglichen. Und ich glaube, mit Stand Juli 2020, also vor so knapp anderthalb Jahren, zählte die Organisation knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat weltweit knapp 60 sogenannte Education Champions unterstützt, unter anderem in Afghanistan, Brasilien, Äthiopien, Indien, Libanon, Nigeria, Pakistan und der Türkei. Und das ist auch ein guter Übergang direkt zu den zwei wichtigsten Maßnahmen, die diese Stiftung umsetzt. Einmal eben diese Education Champions, und zwar nennt sich das Programm bei den Education Champion Network. Konkret bedeutet das einfach, dass die Stiftung, also der Malala Fund oder Foundation, quasi lokale Individuen unterstützt in den Ländern, die ich gerade aufgezählt habe, um die sich für die Förderung der Sekundarschulbildung von Mädchen in eben diesen Ländern einsetzt. Die werden dann gefördert, finanziell oder mit irgendwelchen anderen Dingen. Und genau, da gibt es halt diese derzeitigen Schwerpunktländer, die ich gerade aufgezählt habe. Und da sind diese Education Champions aktiv. Und dieses Network wird von der Stiftung massiv gefördert und auch weiter ausgebaut. Und die zweite wichtige Maßnahme, auf die die Stiftung setzt, ist einfach simpel gesagt Forschung und Lobbyarbeit. Und zwar in Person halt von Malala selbst, ihrem Vater, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung und eben jenen Mitgliedern des Education Champion Networks und anderen jungen Bildungsaktivisten, die einfach an Konferenzen teilnehmen, sich mit führenden Politikerinnen und Politikern treffen, um sich eben für Bildung von Mädchen einzusetzen. Und das Ziel dieser Lobbyarbeit ist auch ganz simpel, einfach mehr Mittel finanzieller Art für die Bildung von Mädchen bereitzustellen und rauszuverhandeln, quasi einfach, um eben diese Hürden zu beseitigen und abzubauen, die Mädchen weltweit vom Schulbesuch abhalten, wie zum Beispiel, sei es frühe Heirat, Kinderarbeit, jegliche Art von Konflikten oder einfach geschlechterspezifische Diskriminierung, die es weltweit immer noch zuhauf gibt. Das ist das, womit sich die Stiftung konkret beschäftigt. Und ein wichtiger Meilenstein, den ich zum Beispiel noch rausgesucht habe, datiert vom Juni 2018. Da hat die Stiftung wesentlich dazu beigetragen, dass die G7-Länder der Welt und die Weltbank fast 3 Milliarden Dollar für die Bildung von Mädchen bereitgestellt hat. Also die haben die quasi teilweise auch davon überzeugt, dass es auf jeden Fall eine wichtige Maßnahme ist und konnten so massive finanzielle Mittel quasi bereitstellen und rausverhandeln. Das ist die Malala-Stiftung und auch natürlich, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Sache, die die machen. Moritz, warum wolltest du die nehmen, beziehungsweise wie hast du das gefunden? Wie bist du da drauf gekommen? Auch Research.
Also ich finde Malala voll inspirierend, ne? Also gerade bei dem Thema jetzt des SDG4s kam mir tatsächlich sofort die Idee, Malala und ihre Stiftung tatsächlich auch zu nehmen, weil die ist ja wirklich eine Inspiration für Mädchen weltweit, ne? Und ich glaube auch in 2018 war auch, glaube ich, ihre Rede da vor der UN. Und habe ich es gerade verpasst, aber ich glaube, fast alle werden sie auch kennen, zumindest wenn sie auch ein Bild von ihr sehen. Aber die hat leider ja sogar auch ein Attentat.
Ja, genau.
Zum Glück überlebt, aber erleben müssen. Da wurde ihr ins Gesicht geschossen von einer Taliban aus dem Grund, dass sie sich für die schulische Bildung von Mädchen einsetzt. Und die geht ihrem Purpose weiter nach, ne? Also das ist echt eine ganz, ganz tolle Stiftung und eine ganz, ganz tolle Frau.
Krass, das wusste ich nicht. Aber sehr cool, dass sie da so hintersteht und weitermacht und sich nicht zurückzieht. Und ich glaube auch, gerade weil wir so viele Stiftungen zu dem SDG gefunden haben, das zeigt, wie wichtig die Arbeit von denen da ist und ja, dass man darauf angewiesen ist.
Ja, aber es ist aber schon verrückt, dass das also dann ist es ja wirklich Charity, ne? Als wäre Bildung nur ein Charity-Thema. Ich hatte noch Share zum Beispiel auch auf der Liste dann stehen, die auch, wenn die ihre Notizblöcke verkaufen, ich glaube, das sind Bildungsprojekte im Nepal, spenden. Aber ist so wirklich ein Unternehmen, was du direkt mit Bildung verbindest, außer jetzt Lernplattform, was ich ja grob genommen ja auch habe, gibt es gar nicht so viele, ne? Also auch jetzt, Boris, ne, wenn du sagst, 6% Uni-Absolventen oder Uni-Gängerin in Subsahara-Afrika, also da finde ich, gibt es schon genug Potenzial auch für Unternehmen, sowas auf oder da anzupacken.
Ja, definitiv. Da gibt es leider, muss man sagen, sehr, sehr viel Potenzial, da noch irgendwie viel aktiver zu werden. Und zu dem, was ihr beide auch schon kurz zu Malala angerissen habt, ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend, sie als Person und als Persönlichkeit einfach vor dem Hintergrund, was sie erlebt hat. Ich wollte jetzt nicht ihre ganze Biografie hier noch ausbreiten, weil das wäre dann zu lang, aber jeder, der sich dafür interessiert, kann das auf jeden Fall überall nachlesen. Genau, sie wurde, glaube ich, im Bus, entweder im Schulbus oder in irgendeinem normalen Bus, einfach von hinten sind Taliban irgendwie eingestiegen. Ich glaube sogar mehrere Personen und genau von hinten wurde ihr dann irgendwie in den Kopf geschossen. Also unfassbare Geschichte und dass sie dann trotzdem unbeirrt weitermacht, spricht Bände.
Yes, dann lass uns damit die Folge beenden. Nächste Woche wieder Folge mit einem sehr tollen Gast. Und bis dahin, bleibt mal alle purposeful, hört unseren Podcast weiterhin, empfehlt es euren Opas, euren Freunden und allen, außer eurer Oma.
So ist es richtig.
Alex, wir hören uns nächste Woche wieder und Boris, wir spätestens übernächste Woche wieder.
Machen wir so. Tschüss zusammen.
Ciao.